Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Gerd Schröder im Studio herzlich willkommen. Und wir schauen heute in den Zeitfragen in Kindergärten und Schulen und fragen, wo bleibt eigentlich die Chancengleichheit? Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, der Schlüssel zu Erfolg in der Schule und im Beruf. Das hat sich natürlich auch längst in der Politik und in den Schulbehörden herumgesprochen. Deshalb ist Sprachförderung in den meisten Kitas längst ein fester Programmpunkt. Zumindest auf dem Papier. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wird die Sprachkompetenz fortlaufend untersucht, um möglichen Förderbedarf frühzeitig zu erkennen. Trotzdem können in vielen Großstädten mitunter ein Drittel der Kinder bei ihrer Einschulung schlecht Deutsch sprechen. Was läuft da falsch und wie könnte die Sprachförderung verbessert werden? Vivian Leuer hat sich umgehört.
Wer zählt ihr mal bis drei? Wer traut sich?
Es ist ein Montagmorgen in der Kindertagesstätte Schwanenhöfe der Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf-Flingern.
Der Benoit.
Eins, zwei, drei.
Erzieherin Anna Tarka sitzt mit mehreren Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren in einem Kreis. Ihre Chefin Tatjana Schneider, die Leiterin der Kita, ist auch dabei.
Wir haben ein paar klassische Hartz-IV-Familien. Wir haben so eine breite Mittelschicht, wo einer oder zwei berufstätig sind. Wir haben ein paar Familien, die nur 2, 3, 4 Jahre in Deutschland sind. Wir haben Flüchtlingskinder inzwischen.
Hallo, wie schön, dass es euch gibt.
Was habt ihr denn am Wochenende gemacht?
Am Wochenende hat meine Mama gebadet und ich war bei meiner Mama im Badezimmer.
Ich war bei Spielplatz.
Du warst auf dem Spielplatz.
Und dann sind wir wieder zu Hause gegangen.
Wir haben viele Kinder, die teilweise noch gar kein oder sehr schlecht Deutsch sprechen. Das sind nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund. Auch Kinder, die hier geboren und bisher aufgewachsen sind.
Erklärt Kita-Leiterin Schneider. In der Schildkrötengruppe von Anna Tarka, einer sogenannten Familiengruppe, sind Kinder von knapp 1 Jahr bis zum Schuleintritt.
Die Herausforderung ist vor allen Dingen, allen irgendwie gerecht zu werden. Und es kommen auch viele Kinder, die halt eben nicht nur Deutsch als Erstsprache haben, sondern die auch zweisprachig groß werden.
Sprachförderung findet hier deshalb quasi permanent statt.
Wenn ich mit dem Kind den Tisch decke, dann sage ich auch, gib mir mal einen Teller, wir stellen den Teller auf den Tisch, jetzt brauchen wir eine Gabel und ein Messer. Also es wird im Grunde alles sprachlich begleitet, übers Zähneputzen, wenn wir rausgehen, wenn wir die Gummistiefel anziehen.
Diese alltagsintegrierte Sprachförderung ist in Nordrhein-Westfalen fester Bestandteil der Kita-Arbeit und erreicht nach Angaben des Schulministeriums etwa 95% der Kinder in NRW. Die restlichen 5%, die nicht in eine Kita gehen, werden 2 Jahre vor Schuleintritt zum Sprachtest geladen. 2018 waren das etwas mehr als 10.000 Kinder. Bei 60% von ihnen stellten die Tester, Lehrer und Sozialpädagogen einen Sprachförderbedarf fest. Diese Kinder müssen einen vorschulischen Sprachförderkurs besuchen oder doch noch in eine Kindertagesstätte gehen. Ob der späte Kita-Besuch allerdings reicht, um ein Kind 2 Jahre vor Schuleintritt noch ausreichend sprachlich zu fördern, bezweifelt Erzieherin Anna Tarka. Zumindest unter den aktuellen Bedingungen. Große Gruppen, zu wenig Personal.
Dieses immer mehr Kinder in eine Gruppe und immer weniger Erzieher, da habe ich nicht die Zeit, mich wirklich intensiv mit einem Kind zu beschäftigen oder mich mal wirklich zu unterhalten.
Also ich sehe, dass Politik eigentlich eher daran interessiert ist, eine gute Betreuungsquote innerhalb der Stadt anzubieten.
Ergänzt ihre Chefin Tatjana Schneider. Also möglichst viele Kita-Plätze anzubieten. Darunter leidet aber nicht selten die Betreuungsqualität. Die Kita-Leiterin wünscht sich vor allem mehr qualifiziertes Personal, das auch in Sachen Sprache entsprechend sensibilisiert ist.
Sprache ist der Schlüssel, zunächst einmal der Schlüssel zur Teilhabe,
sagt der Kölner Psychologe und emeritierte Pädagogikprofessor Rainer Strätz. Wer sein Umfeld nicht verstehe, könne am Gemeinschaftsleben kaum teilnehmen.
Dann ist Sprache der Schlüssel zur Bildung. Alles das, was Kitas oder Schule zur Bildung anstoßen, läuft im Wesentlichen über Sprache.
In sozial schwachen oder stark migrantisch geprägten Kommunen in NRW haben zum Teil gut ein Viertel der Erstklässler in Deutsch einen sprachlichen Förderbedarf. In manchen Brennpunktbezirken ist die Quote noch weit höher. Strelz warnt aber davor, deshalb andere Muttersprachen als das Deutsche zu verteufeln.
Mehrsprachigkeit ist ein Geschenk und ist ein Gewinn. Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, nicht nur im Sprechen, sondern auch im Denken flexibler werden.
Experten raten Eltern sogar, ihr Kind in ihrer Muttersprache großzuziehen, zumindest wenn die eigenen Deutschkenntnisse nicht gut genug sind. Mit der deutschen Sprache kommen diese Kinder dann im Kindergarten in Berührung. Sie werden dort, wie es in der Fachsprache heißt, in ein Sprachbad geworfen und müssen eben schwimmen bzw. Deutsch sprechen lernen.
Wenn Sie aber eine Kita haben mit 80% Kindern mit Migrationshintergrund, fällt dieses Sprachbad flach. Deshalb muss man dafür sorgen, dass dort die Erzieherinnen viel bessere Möglichkeiten, kleinere Gruppen, mehr Personal haben.
Die Aachener Kinder- und Jugendärztin Gabriele Trost-Brinkhus sieht das ähnlich. Sie ist im Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes für die Themen Kinder und Schule zuständig.
Wenn das System immer weiter zugespitzt wird mit Inklusion und eben einem höheren Anteil von nichtdeutschen Kindern und einem höheren Anteil von unerzogenen Kindern, sage ich jetzt einfach mal, von auch psychisch belasteten Kindern, dann tun mir die Lehrer leid.
Bei Vorschulkindern nur auf fehlende Deutschkenntnisse zu schauen und diese isoliert als Problem zu betrachten, ist auch ihrer Meinung nach der falsche Weg.
Man muss das ganze Kind, die ganze Situation begucken. Traue ich mir selber was zu? Habe ich was ausprobieren dürfen? All diese Dinge sind viel wichtiger.
Wenn das Kind in einer nicht-deutschen Sprache gut sprechen kann und auch sonst selbstbewusst und neugierig ist, lernt es schnell Deutsch, erklärt Trost-Brinkhus, ob im Kindergarten oder in der Schule. Problematisch werde es, wenn das Kind in gar keiner Sprache gut sprechen könne. In solchen Fällen helfen nach einhelliger Expertenmeinung aber nicht allein Sprachförderkurse, sondern Erziehungshilfen. In der Kita Schwanenhöfe in Düsseldorf versucht Erzieherin Anna Tarka, solchen Kindern, auch deutscher Eltern, besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken und sucht auch regelmäßig das Gespräch mit den Familien.
Dieses, ich setze mein Kind vors iPad, das ist ganz nett und Medienerziehung ist ganz, ganz großes Thema auch. Ist es wichtig, aber das ist nicht alles. Eine gute Nachtgeschichte am Abend ist Gold wert.
Auch ein fernsehfreier Tag sei gut.
Und ein Tipp an alle Eltern: Hören Sie Ihrem Kind zu, die haben so viel zu erzählen.
So wie die Kinder in der Schildkrötengruppe. Sie ziehen sich gerade die Schuhe an.
Ja, und dann gehen Sie raus. Tschüss.
Vivien Leue über Sprachförderung in Kindergärten. In wenigen anderen Industriestaaten ist der Geldbeutel der Eltern so wichtig für den Erfolg der Kinder wie in Deutschland. Kinder aus wohlhabenden Familien gehen auf gute Schulen und angeln sich später gute Jobs. Kinder aus armen Verhältnissen, dagegen bleibt der Aufstieg meist verwehrt. Damit sich das ändert, hat die Bundesregierung vor einigen Jahren das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket erfunden. Damit sollen einkommensschwache Familien Ausgaben für Nachhilfe, Musikunterricht oder Sportvereine finanzieren können. In diesem Sommer hat die Große Koalition die Leistung noch einmal verbessert. Mehr Chancengleichheit ist das Ziel. Philipp Banse hat nachgehakt.
Insgesamt finde ich, ist das Problem der Förderung von benachteiligten Kindern riesengroß, weil das geht durch alle sozialen Schichten.
Katrin Kundel ist Leiterin der Kurt-Schwitters-Schule in Berlin. 7. bis 13. Klasse, Ganztag, sehr beliebt. Die Kurt-Schwitters-Schule ist keine Brennpunktschule und doch habe die Hälfte der Schüler Probleme, sagt die Schulleiterin.
Das sind massiv zunehmend psychische Probleme, die sind aber auch einfach Schicksalsschläge, die Kinder ja auch ereilen, sowas wie Tod oder Verlust von Freunden oder Wegziehen. Das sind im Prinzip die Altersprobleme eines jeden Jugendlichen, die aber nicht jeder Jugendliche halt einfach mal so locker bewältigen kann.
Diese Probleme zeigten sich in der Schule auf viele Arten.
Ja, das beginnt mit den Schulversäumnissen, das beginnt durchaus auch mit extrem schlechten Leistungen oder einer Unterrichtsverweigerung mit den Schülern anzeigen, dass hier irgendwie sie ein Problem haben. Ja, also wenn jemand den Unterricht permanent und pausenlos stört, dann tut er das in der Regel, weil er irgendein anderes Problem hat.
Diese Probleme hätten auch Kinder aus wohlhabenden Familien, sagt Schulleiterin Kundl. Aber je weniger die Eltern verdienen, je geringer ihr formaler Bildungsgrad, desto schlechter die Aussicht der Kinder, dass sie ihre Probleme lösen können und einen guten Start ins Leben bekommen, sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Das Einkommen und der Bildungsgrad ihrer Eltern, das bestimmt über die Hälfte ihres Lebenseinkommens. Also wie viel Erfolg sie im Berufsleben nachher haben, hängt ganz entscheidend von den zwei Dingen ab. Das ist eigentlich für eine soziale Marktwirtschaft, für jede Demokratie eigentlich eine katastrophale Aussage, dass sie eben nicht die gleichen Chancen haben, sondern dass das davon abhängt, in welche Familie sie geboren werden.
Um für mehr Chancengleichheit zu sorgen, hat die Bundesregierung vor einigen Jahren das Bildungs- und Teilhabepaket geschnürt. Daraus werden Hilfen für sozial schwache Familien finanziert, für Klassenfahrten, gemeinsame Mittagessen, Sport, Nachhilfe und Schulbedarf wie Stifte und Hefte. Und zum 1. August dieses Jahres hat der Bund das Paket noch einmal nachgebessert. Statt 10 Euro für Freizeitaktivitäten gibt es jetzt 15 Euro pro Monat. Statt 100 Euro pro Jahr für Schulmaterial kann es jetzt 150 Euro geben. Mittagessen in der Schule ist kostenlos und Nachhilfe kann früher beantragt werden. Immer noch müssen Anträge aber gestellt werden. Immer noch ist die Bürokratie eine Hürde.
Aber die Wege sind deutlich einfacher geworden, das muss ich wirklich sagen.
Maria Lingens von der Arbeiterwohlfahrt Berlin.
Es ist viel leichter geworden, an das Geld ranzukommen und es ist auch leichter geworden, die Kosten, die man hatte, darüber abzurechnen. Das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung.
So kann Nachhilfe beispielsweise jetzt viel früher und auch länger beantragt werden, um Schüler und Schülerinnen mit Problemen zu helfen. Eigentlich eine gute Nachricht auch für die Kurt-Schwitters-Schule, deren Leiterin sagt,
die Hälfte der Kinder der Schule, obwohl das hier eine übernachgefragte Schule ist, haben eigentlich besondere Zuwendungsbedarfe.
Selbst an einer der beliebtesten Schulen Berlins braucht über die Hälfte der Schüler und Schülerinnen Unterstützung. Dennoch hätten keine 5% der Schüler Nachhilfe beantragt.
Ich setze nicht auf Nachhilfe, also ich halte Nachhilfe nicht für die Methode, dass wir hier aus unseren Problemen rauskommen, dass wir in den Statistiken quasi immer im Bereich der sozial benachteiligten Kinder schlechte Lernergebnisse haben. Das wird das Problem nicht lösen.
Kundl hält den Ansatz des Teilhabepakets für völlig verkehrt. Gebt das Geld lieber den Schulen, fordert sie. Für mehr Lehrer und Lehrerinnen, für mehr Räume, für eine bessere Ausstattung und für Schulsozialarbeiter. Die Schulsozialarbeiter sollen keine Lehrer sein, die Noten vergeben, sondern Ansprechpartner auf Augenhöhe, sagt Kurt Barabas. Er ist Teamleiter der Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an der Kurt-Schwitters-Schule.
Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir dieses Phänomen der schlechten Leistungen den Kindern und Jugendlichen zuschreiben. Also wir machen aus einem gesellschaftlichen Problem ein individuelles Problem.
Die Ursachen für die schlechten Leistungen seien vielfältig. Stress zu Hause, arme Eltern, Stigmatisierung, aber auch hoher Leistungsdruck. 20-30% der Kinder an der Schule seien schon einmal bei einem Psychotherapeuten gewesen, viele von ihnen auch in stationärer Behandlung.
Also es sind längst nicht nur die Kinder, wie man jetzt immer meint, die unter besonders schwierigen familiären Verhältnissen leiden, sondern nein, es sind ganz normale Kinder, oftmals Mädchen interessanterweise, die auch gute Schülerinnen sind, die dann an irgendeinem Punkt plötzlich merken, scheiße, ich funktioniere nicht mehr. Die eine Essstörung entwickeln, die Depressionen entwickeln, die Suizidgedanken entwickeln. Also ganz deutlich, ja, 10% eines Jahrgangs in Klasse 10, das kann ich auch statistisch auf die letzten Jahre hier zumindest für uns nachweisen, haben massive psychische Probleme. Die kommen an ihre Grenzen.
An der Kurt-Schwitters-Schule gibt es für jeden Jahrgang 1 bis 2 Schulsozialarbeiter, fast eine ideale Quote.
Das ist mein Büro, das steht den Schülerinnen und Schülern zu jeder Zeit offen, soweit ich hier bin.
Im Büro von Kurt Barabas steht ein gemütliches Sofa. Die Schulsozialarbeiter sind für die Kinder jederzeit ansprechbar, sind eher ältere Freunde als Autoritätspersonen.
Und dafür schaffen wir eben auch Räume, dass wirklich klar ist, und das ist ein 100%iges Versprechen, an was wir uns auch halten, was in diesem Raum besprochen wird, bleibt in diesem Raum. Es bleibt erstmal hier. Und nur der Klient, die Klientin, also nur der Jugendliche entscheidet, was wir mit den Informationen machen und wie wir sie bewegen. Und deshalb sollte der Raum auch ein bisschen angenehm sein, weil sonst würden die ja wahrscheinlich auch nicht erzählen.
Ein Beispiel. Ein Schüler wollte dem anderen die Haare abschneiden, nur so zum Spaß. Aber ein Konflikt, der eskalieren kann und den Schulalltag für das Kind mit den langen Haaren zur Hölle machen kann. Eine Schulsozialarbeiterin nahm sich viel Zeit für Gespräche, konnte vermitteln und den Konflikt entschärfen. Die Schulsozialarbeiter sind aber auch Anwälte der Schüler und Schülerinnen gegenüber der Schule. Etwa wenn ein Schüler aus einer psychiatrischen Klinik in die Schule zurückkehrt und Lehrer und Lehrerinnen so tun, als wäre nichts gewesen.
Da muss man halt deutlich sagen, Benotung aussitzen. Kommt er jetzt jeden Tag pünktlich? Nicht so wichtig, sondern wichtig, gesunden, hier wieder die Erfahrung machen, ich kann hier ankommen, hier ist ein Rahmen, wo ich eben jetzt keinen Druck kriege, sondern wo ich erst gesunden kann und dann wieder Schule machen kann.
Dieser Widerspruch ist von der Schulleiterin Katrin Kundl ausdrücklich erwünscht.
Also für uns an der Schule ist das absolut existenziell und wichtig und das von Anfang an. Weil Schulsozialarbeiter sind nicht Lehrer, sie sind nicht Eltern, ja, sie sind sozusagen Personen, die in der Schule absolut und 100% auf die Kinder gucken können und die dann auch vermitteln können, ohne zu stigmatisieren, wenn Not am Mann ist, sage ich jetzt mal so. Schulsozialarbeit gehört in jede Schule, ob sie jetzt Ganztagsschule ist oder nicht.
Schulsozialarbeiter seien die beste Investition, um allen Kindern möglichst gleiche Startchancen zu geben.
Philipp Banse über bessere Förderung von Kindern durch Schulsozialarbeiter.